So, schönen guten Morgen. Jetzt ist die Serie ja eigentlich vorbei und ich fand es auch echt spannend, die ganzen biblischen Charaktere kennenzulernen, näher kennenzulernen, aber einer hat mir noch gefehlt. Von dem bin ich besonders begeistert und er hat mich geprägt und für die Zukunft stärker gemacht. Also habe ich angeboten, über Hiob zu predigen und ich lege einfach mal los. Die meisten denken ja, dass man von Hiob das Ausharren in schwierigen Zeiten lernen kann. Und das stimmt auch, aber ich sehe noch viel mehr in ihm. Also über Hiob gibt es ein ganzes Buch in der Bibel. Was darin beschrieben wird, finde ich absolut erstaunlich. Soweit ich das sehe, ist Hiob das älteste Buch in der Bibel. Warum? Ganz einfach. Gott redet noch direkt zu den Menschen. Hiob opfert selbst, so ähnlich wie Abraham auch, also ohne Priester. Sein Reichtum wird noch in Rindern und Kamelen berechnet und er wird über 140 Jahre alt. Also ich würde sagen, dass Hiob vor Abraham sogar gelebt hat. Die Ereignisse spielen irgendwo im Osten, also vielleicht da, wo Abraham herkommt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass schon Abraham Hiob gelesen hat oder ihn vielleicht sogar kannte, wer weiß. Vielleicht hat Abraham deshalb so ein Vertrauen in Gott gehabt. Aber das ist natürlich reine Spekulation von mir. Erstaunlich ist, dass hier praktisch schon alles beschrieben wird, wie Gott sich Nächstenliebe unter den Menschen vorstellt. Hiob ist ein super Vorbild für mich. Aber erstaunlicherweise wird sein Name dann nur noch dreimal in der Bibel erwähnt. Aber dafür ist der Zusammenhang echt krass. Also von Hiob wird in höchsten Tönen gesprochen. In den ersten zwei Stellen geht es darum, wenn ein Land gegen Gott sündigt und ihm untreu wird und dann Gottes Gericht ist, dann steht in Hesekiel 14,14, und wenn in diesem Land Noah, Daniel und Hiob lebten, so könnten sie durch ihre Gerechtigkeit doch nur ihr eigenes Leben retten, spricht Gott der Herr. Im Vers 20 wird noch deutlicher, dass es nicht so locker sein wird wie bei der Sintflut. Noah konnte ja seine Familie noch mitnehmen. Aber in diesem Fall hätten Noah, Daniel und Hiob nur sich selbst retten, nicht mal Frauen und Kinder. Und nur ihre Gerechtigkeit kann sie retten. Diese Gerechtigkeit scheint wichtig zu sein. In der dritten Stelle, die einzige im Neuen Testament, nennt Jakobus Hiob in einem Atemzug mit Jesus. Das ist Jakobus 5,11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Jakobus setzt von seinen Lesern voraus, dass sie Hiobs Geschichte kennen. Es geht ums Ausharren in Schwierigkeiten. Ihr kennt ja bestimmt alle die Geschichte von Hiob. Hiobs Botschaften sind ja in der deutschen Sprache ein feststehender Begriff. Kurz gesagt war Hiob ein reicher und gerechter Mann, der alles hatte und dann in kürzester Zeit alles verlor. In dem Buch über ihn geht es darum, wie er mit diesem Schmerz umgeht und wie seine Freunde versuchen, ihn zu trösten. Am Ende geht er dann gestärkt daraus hervor und hat folgende Erkenntnis über Gott. Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Das steht in Hiob 42, Vers 5. Ich könnte euch von der Zeit erzählen, in der ich das erfahren habe. 2010 brach sozusagen meine Welt zusammen. Da erst verließen Freunde die Gemeinde. Meine Arbeit als Flugkapitän musste ich leider aufgeben. Mein Vater ist gestorben und dann ein paar Tage später dann auch noch meine Tante. Das war echt eine schwere Zeit. Aber ich hatte Hiob vorher gelesen und verstanden, würde ich sagen, und wusste, dass ich in einer schwierigen Prüfung war. Gott hat sich glücklicherweise in dieser Zeit besonders um mich gekümmert. Und ich kann mit Hiob sagen, ich kannte dich ja nur vom Hörensagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Also meine Beziehung mit Gott hat sich dadurch total verändert. Vorher kannte ich ihn auf dem Papier, also aus der Bibel. Aber dann war es eine Herzensbeziehung. Ich sehe sein Wirken und freue mich daran. Ich habe mir natürlich alles aufgeschrieben, was Gott so gemacht hat. Und falls ich mal wieder irgendwie eine schwierige Zeit habe, dann könnte ich das hervorholen. Also wenn wieder was kommt, bin ich vorbereitet. Ich könnte euch noch viele tiefere Details erzählen, aber viel wichtiger ist mir die Gerechtigkeit von Hiob. Wir hatten ja vorhin gesehen, dass Noah, Daniel und Hiob durch sie gerettet werden. Okay, das ist Altes Testament, sagt ihr jetzt. Aber wie ist es im Neuen? Was sagt Jesus dazu? Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen, hineinkommen. Jesus sagt das in seiner Bergpredigt und erklärt dann, was es bedeutet. Wer von euch möchte denn gerne in den Himmel kommen? Ja, komische Frage. Es gibt nichts Besseres, denke ich. Also wäre es doch gut zu wissen, was diese Gerechtigkeit ist, von der Jesus spricht, oder? Was ist eigentlich diese biblische Gerechtigkeit? Es geht um die Erfüllung der Forderungen einer Beziehung, also nicht ums Recht haben. Rechthaberei zerstört Beziehungen oder kann zumindest das zerstören. Gottes Gerechtigkeit bedeutet nicht nur, dass er sich an bestimmte moralische Regeln hält, sondern dass er treu in den Beziehungen ist. Wichtige Elemente dieser Gerechtigkeit sind Wohlwollen und Glaube an das Gute im Anderen und Vergebung. Also dieses Wohlwollen ist das, was Gott auch uns gegenüber natürlich besonders hat. Jesus schaffte es perfekt, diese verschiedenen Forderungen in allen Beziehungen zu erfüllen. Das heißt, wenn die Pharisäer Zurechtweisung brauchten, dann gab er sie. Aber nicht öffentlich, sondern sozusagen unter vier Augen, um sie nicht bloßzustellen. Den Kranken gab er Hoffnung, den Schwachen Zuspruch und den Unwissenden gab er Weisheit und so weiter. Wir schauen uns gleich an, wie Hiob diese Gerechtigkeit ausgelebt hat. Hiob musste sich ja vor seinen Freunden rechtfertigen. Und da spricht er von all dem, wie er seine Gerechtigkeit gelebt hat. Zum Beispiel in Hiob 29. Könnt ihr dahin gerne aufschlagen. Aber wir fangen damit noch an, wie er vorher war und lassen ihn das Ganze erzählen. Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel und wir lesen jetzt eine Menge Verse, weil ich das nicht besser erzählen kann. Hiob erzählt es so bewegend, und ich kann mich gut in ihn hineinversetzen. Vielleicht geht es euch genauso. Wir fangen mal an in Vers 1. Hiob Kapitel 29, Vers 1. Hiob setzte seine Rede fort. Er sagte, ach, wenn es wieder so wie früher wäre, als Gott mich führte und mein Leben schützte. Er schenkte mir Erfolg an jedem Tag. In dunklen Stunden leuchtete sein Licht. Wäre es einmal noch wie in der besten Zeit, als Gott mein Freund und mein Heim bewahrte. Als Gott mein Freund war und mein Heim bewahrte. Vers 5. Mit seiner ganzen Macht stand er mir bei. Rings um mich waren alle meine Kinder. Die Kühe und die Ziegen gaben Milch, so viel, dass ich drin hätte warten können. Kein Boden war zu steinig für Oliven. Ich hatte Öl in ungeheuren Mengen. Habt ihr es gemerkt? Hiob schreibt seinen Erfolg Gott zu. Mit seiner ganzen Macht stand Gott Hiob bei. Oder er schenkte mir Erfolg an jedem Tag. So fühlte er sich jedenfalls. Vers 7. Ging ich zum Rat der Ältesten am Stadttor und setzte mich in ihrer Runde nieder, so traten alle Jungen scheu beiseite. Die Alten standen auf und blieben stehen. Die Edlen hörten plötzlich auf zu reden und legten einen Finger auf die Lippen. Sogar die Angesehensten verstummten, als wäre ihre Zunge festgeklebt. Wer mich erblickte oder reden hörte, war voller Lob für mich und meine Taten. Wow, das ist Respekt, oder? Und das bekommen nur wenige, glaube ich. Aber wie hatte er sich diesen Respekt verdient? Das sehen wir jetzt gleich. Im Vers 12. Ich half den Armen, die um Hilfe riefen, den Waisenkindern, denen niemand beistand. Von neuem Mut erfüllte priesen mich, den Witwen gab ich Sicherheit und Freude. Gerechtigkeit war immer mein Gewand, mein Mantel und mein Turban war das Recht. Für die Erblindeten war ich das Auge und für die Lahmen wurde ich der Fuß. Für die Bedürftigen war ich der Vater, das Recht der Fremden prüfte ich genau. Also wegen seines ganzen Reichtums konnte Hiob so vielen helfen und tat es auch. Aber eigentlich so viel Geld braucht man normalerweise gar nicht, um zu helfen. Er lebte Auge um Auge und Zahn um Zahn in einer gerechten Weise. Er war Auge für die Blinden und Fuß für die Lahmen. Und was ich besonders schön beschrieben finde, Bedürftige hat er nicht nur geholfen, sondern war Vater für sie. Also da hat er anscheinend ganz schön Zeit investiert. Einfach schön. Leute vertrauten ihm wie einem Vater. Weiter geht's in Vers 21. Alle warteten auf meinen Rat und hörten schweigend meiner Rede zu. Dann wollte niemand mehr noch etwas sagen. Sie sogen meine Worte auf wie Tropfen. Sie warteten darauf wie auf den Regen, so wie Verdurstende nach Wasser lechzen. Mein Lächeln brachte ihr Vertrauen wieder. Sah ich sie freundlich an, so strahlten sie. Ich führte sie, bestimmte ihren Weg, so wie ein König seine Truppen führt. Wenn jemand traurig war, gab ich ihm Trost. Ist es nicht bewegend zu lesen? Ich finde, dass man Hiobs liebevolle Beziehung mit den Bedürftigen gut sehen kann. Er gibt nicht nur Geld, sondern sein ganzes Herz. So viele Bibelstellen können überwältigend sein, aber ich möchte euch zeigen, wie gerecht er ist. Also weiter. Entschuldigung. Nachdem wir jetzt gehört haben, wie Hiob sich praktisch um alle kümmert, bekommen wir in Kapitel 31 noch einen Einblick in sein unsträfliches Verhalten. Also Kapitel 31, Vers 1 geht es dann los. Mit meinen Augen schloss ich den Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Was hätte ich von Gott sonst zu erwarten? Was wäre seine Antwort auf mein Tun? Er schickt Verderben, straft Missgeschick, wenn jemand böse ist und Unrecht tut. Gott sieht doch, was ich tue und was nicht. Er zählt doch alle meine Schritte nach. Vers 5. Ich schwöre, dass ich nie zur Lüge griff und nie versuchte, andere zu betrügen. Wenn Gott mich auf gerechter Waage wiegt, dann muss er meine Unschuld anerkennen. Wenn ich vom rechten Weg gewichen bin, wenn ich mein Herz den Augen folgen ließ, wenn meine Hände schmutzig sind von Schuld, dann soll ein anderer essen, was ich säte, oder die Ernte soll vernichtet werden. Also Hiob besteht auf seine Gerechtigkeit und Unschuld. Und Gott gibt ihm ja später recht. Von Vers 13 bis 20 zeigt sich nochmal sein Herz für die Bedürftigen. Genießt es. Ich finde es einfach interessant, seine Einsichten zu sehen. Wenn einer meiner Knechte sich beklagte, wenn eine Magd sich über mich beschwerte, habe ich zu keiner Zeit ihr Recht missachtet. Wie könnte ich sonst Gott vor Augen treten und mich verteidigen, wenn er mich prüfte? Derselbe, der mich schuf im Mutterleib, hat doch auch die geschaffen, die mir dienen. Den Armen schlug ich keine Bitte ab und keine Witwe ging verzweifelt fort. Mein Mittagsmahl war nie für mich allein. Kein Waisenkind blieb ohne seinen Anteil. Von Jugend auf, solange ich denken kann, nahm ich es wie ein Vater an der Hand. Wenn einer nichts mehr anzuziehen hatte, zu arm war, eine Decke zu bezahlen, dann half ich ihm und gab ihm warme Kleidung. Gewebt aus Wolle meiner eigenen Schafe, Er aber dankte mir mit Segenswünschen. Also es kam auch was zurück. Man sieht die Beziehung, die Bedürftigen lagen Hiob einfach am Herzen. Weitere Stellen zeigen dann, dass Hiob keine falschen Götter angebetet hatte. Er zeigt schon eine Form von Feindesliebe. Gastfreundschaft ist klar bei so einem Mann. Aber beeindruckend ist, dass er auch offen über seine Sünden war. Das lesen wir mal noch in Vers 33. Ich habe nie versucht, wie viele andere, mein Unrecht vor den Leuten zu verbergen. Ich hatte niemals Angst vor ihrem Reden. Ich bin auch niemals stumm zu Hause geblieben, weil ich ihr Spottgeschrei gefürchtet hätte. Nach dieser ganzen Liste können wir verstehen, warum Gott so stolz auf Hiob war, warum er sich so gefreut hat über ihn. Und außerdem macht es folgenden Sinn, dass Hiob dann am Schluss sagt, in Vers 35, gäbe es doch einen, der mich hören wollte. Was ich gesagt habe, kann ich unterschreiben. Gott, der Gewaltige, soll mir Antwort geben. Er zeige mir die Klageschrift des Gegners. Ich will sie stolz auf meiner Schulter tragen, sie mir als Kranz um meine Schläfen winden. Ich würde Gott mein Leben offenlegen und ohne Furcht ihm nahen wie ein Fürst. Gott ohne Furcht nahen wie ein Fürst. Das klingt überheblich, oder? Aber überlegt mal, wie man einem Freund naht. Man trifft sich normalerweise mit Freude und Zuversicht, außer man hat ein schlechtes Gewissen vielleicht. Wenn man seine Aufgaben gut erfüllt hat, dann freut man sich auch, den Chef zu treffen. Und wie gesagt, Gott bestätigt Hiob später. Es ist nicht überheblich, was Hiob beschreibt, es ist einfach sein Leben. Wenn man so mit Gott gewandelt ist, dann kann man Gott freudig entgegentreten. Okay, was hat das Ganze mit uns zu tun? Dazu kurz was aus meinem Leben. Dienstags borge ich mir jetzt immer die kleinen Kinder aus, also die 9- bis 10-Jährigen. Das sind 3 kleine Kinder. Und manchmal kommen noch ein paar Ältere mit. Ich habe keine eigenen Kinder, deshalb macht mir das total Spaß, mit denen Fußball spielen zu gehen oder Tischtennis. Oder wenn es regnet, gehen wir auch mal tanzen in so einem Jugendclub. Und das tut mir gut. Und ich glaube denen auch. Und meist dauert es nicht lange. Und die erzählen von sich, was sie alles geschafft haben. Also Denise hat ein Tor geschossen, Ibrahim hat super vorgelesen und Bianca hat eine 3 in Englisch geschafft und so weiter. Sie wollen vielleicht, dass ich stolz auf sie bin. Auf jeden Fall freue ich mich mit ihnen. Und interessant ist, Denise hat danach dann auch viel besser Fußball gespielt als früher. Also wir können durch die Erfolge Selbstvertrauen gewinnen. Und das stärken ja die Eltern, damit die Kinder mal gute Berufe bekommen können. Hiob strotzt sozusagen vor Selbstvertrauen. Er glaubt, von Gott sogar eine Antwort fordern zu können. Und der eine oder andere von euch denkt jetzt wahrscheinlich, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das stimmt, da muss man aufpassen. Komischerweise wurde aber Hiob erhöht, obwohl er so auf seine Unschuld und Gerechtigkeit pocht. Also ich würde sagen, dass er sich nicht erhöht hat, sondern nur realistisch sein Leben beschrieben hat. Schauen wir uns die Stelle mal im Zusammenhang an. Die ist in Lukas 18, am Ende vom Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Ihr könnt gerne dahin aufschlagen. Mit Hiob sind wir jetzt eigentlich fertig, aber ich hoffe, dass ihr euch natürlich daran erinnern könnt, was an seine Gerechtigkeit und dass euch dieses lebendige Beispiel ermutigt und euch hilft, dran zu orientieren. Durch so ein lebendiges Beispiel wird mir zum Beispiel auch die Bergpredigt noch viel klarer. Also, aha, so wird das also in der Tat umgesetzt, was Jesus in der Bergpredigt anspricht, sozusagen. Also zum Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Wir vergleichen den Pharisäer und den Zöllner ein bisschen mit Hiob. Fangen wir mal ganz vorne an. Lukas 18, Vers 9. Er, also Jesus, sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Also Der Anfang, der passt eigentlich schon ganz gut. Hiob und der Pharisäer, die vertrauen auf ihre Gerechtigkeit. Aber das Zweite passt dann nicht. Also diese, sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, hat Hiob keinen verachtet. Dann geht es weiter mit den Versen 10 bis 12. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, aber auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Wie begründet der Pharisäer seine Gerechtigkeit? Ganz anders als Hiob, würde ich sagen. Er dankt zwar zumindest Gott, aber was er hier aufführt, dieses Verzehnten und zweimal Fasten in der Woche, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Hiob gemacht hat. Okay, schauen wir uns den zweiten an. Das ist in Lukas in Vers 13. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ist auch ganz anders als Hiob. Der Zöllner hat anscheinend ein schlechtes Gewissen. Trotzdem sagt Jesus in Lukas 18,14: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und auch das kenne ich von den Kindern. Wenn sie etwas angestellt haben und ein schlechtes Gewissen haben, dann muss man ihnen gut zusprechen, behutsam, sie wieder aufrichten, mit viel Liebe ihnen zureden und dass man sie trotzdem liebt und an sie glaubt. Also hat sich Hiob selbst erhöht? Nein. Hiob hat sich nur gewundert, warum ihm so viel Unglück passiert. Und er hat dann alles realistisch aufgezählt, und zwar Dinge, die für Gott dann auch wirklich zählen. So wie ich seine Worte verstanden habe, hat er jedenfalls auf keinen herabgeblickt. Also wir kennen jetzt zwei, die sich für gerecht hielten, und den Zöllner. Wer bist du? Wer wärst du gerne? Normalerweise haben wir in diesem Gleichnis nur die Wahl zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner. Und alle wählen den Zöllner. Besser ist es aber, gerecht zu sein wie Hiob. Diese Gerechtigkeit zu haben, die uns in den Himmel bringt. Klar, eigentlich wollen wir wie Jesus sein, aber Hiob ist ein tolles Vorbild, das uns helfen kann, auf dem Weg dann helfen kann. Nach außen hin alles toll, wie der Pharisäer, ist auch nicht schlecht, aber besser ist, wenn das Äußere mit dem Inneren übereinstimmt. Und der Zöllner waren wir tatsächlich alle mal. Wir haben unsere Sünden erkannt und sind Gott dankbar, dass sie in der Taufe abgewaschen wurden. Aber wollen wir da bleiben? Mit schlechtem Gewissen immer wieder in der hintersten Ecke rumkrauchen? Manchmal fühlen wir uns vielleicht als Sünder. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Es könnte zum Beispiel kommen, wenn man beim Autofahren, beim Parken ein anderes Auto berührt hat und sich nicht ganz sicher ist, war der Schaden vielleicht schon vorher da oder und dann einfach weiterfährt. Ich hatte mal so eine ähnliche Situation und dachte, Mann, das kannst du eigentlich viel besser. Das hast du früher schon mal besser gelöst und vielleicht haben es auch noch andere gesehen irgendwie. Und jedenfalls war mir das total peinlich und ich habe mich jedenfalls nicht gut gefühlt. Und ja, dann viel zu spät habe ich dann natürlich drüber nachgedacht, wie kann ich das jetzt eigentlich ausbügeln, und vielleicht kennt ihr so ein Gefühl halt auch. Also selbst wenn man keinen Schaden sieht, kann man auch zumindest einen Zettel vielleicht hinterlassen und dafür einstehen, wenn dann doch ein Schaden auftaucht oder so. Also was ich damit sagen möchte, ist, wir fühlen uns vielleicht wie Sünder, wenn wir etwas Dummes getan haben, wo wir wissen, dass wir das eigentlich viel besser können, aber wir sind keine Sünder mehr. Wer sind wir also? 1. Petrus 2, 9 bis 10, diese Stelle kennt ja jeder eigentlich aus seiner Licht- und Finsternis-Studie. Wir sind jetzt königliche Priester. Königlich, weil wir in der Taufe eben neu geboren wurden und Kinder Gottes wurden. und Priester, weil wir Gott nahen dürfen und anderen Gottes Wirken bekannt machen. Wir lesen es noch im Ganzen. 1. Petrus 2, 9, Vers 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und die zweite Stelle ist, so sieht uns Jesus. Matthäus 5, Kapitel 5, Verse 14 bis 16, ein bisschen abgekürzt. Ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir fühlen uns vielleicht manchmal wie Sünder, wir sind aber keine Sünder mehr. Warum ist mir das so wichtig, dass wir keine Sünder sind? Naja, einmal gibt es ein paar Bibelstellen, die natürlich sagen, dass Sünder nicht in das Reich Gottes kommen werden oder in den Himmel kommen werden. Der Sünderin sagt Jesus zum Beispiel auch, gehe hin und sündige nicht mehr, in Johannes Kapitel 8, Vers 11. Und dann wäre es für mich keine wirklich gute Botschaft, in einer Gemeinde von Sündern zu sein. Was will man da lernen? Sündigen? Nee, ich brauche Gerechte, von denen ich Gerechtigkeit lernen kann. Auch den Umgang mit der eigenen Sünde, das will ich lernen. Und so ist es ja glücklicherweise in unserer Gemeinde auch. Ich sehe eure Offenheit, eure Hilfsbereitschaft und euer Ausharren. Ihr seid das Licht der Welt und ich kann viel von euch lernen. Bloß weil man mal sündigt, ist man noch kein Sünder. Sünde wird uns immer mal passieren, aber sie darf uns nicht definieren. Als königliche Priester haben wir ja bereits umgedacht, manchmal müssen wir dann noch lernen, etwas in die Tat umzusetzen. Auf jeden Fall entschuldigen wir uns dann und versuchen, den Schaden zu beheben, wenn das möglich ist. Und beim nächsten Mal machen wir es dann einfach besser. Einem Sünder wäre seine Tat wahrscheinlich auch peinlich, aber er ändert dann nichts daran. So sehe ich jedenfalls den Unterschied. Wenn du immer noch der Meinung bist, dass du ein Sünder bist, dann kehre bitte um und richte deine Augen auf Jesus. In Jakobus 4,8 sagt er, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wir stolpern mal, fallen vielleicht sogar hin, aber dann stehen wir halt wieder auf, richten unsere Krone gerade und machen weiter als königliche Priester aus dem Volk Gottes, als Licht der Welt. Lasst uns Gott Freude bereiten durch unsere Gerechtigkeit. Also wir haben heute Hiobs Gerechtigkeit gesehen. Diese übertrifft die Gerechtigkeit der Pharisäer bei weitem. Und das ist nötig, um ins Himmelreich zu kommen. Mit solch einer Gerechtigkeit kann man Gott ohne Furcht wie ein Fürst nahen. Wir haben gesehen, dass wir jetzt königliche Priester sind und das Licht der Welt. Also, lasst uns Gott Freude bereiten. Gott sei die Ehre.